liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir starten heute in die Folge 16 unseres Podcastes Busse und Erdner. Und es begrüßt euch der Torben Busse aus Hofgeismar. Und natürlich ist auch dabei der
Markus Erdner. Ich bin hier, ja, ich bin derjenige, der dieses Radio verbrochen hat.
Verbrochen hat. Der Welt geschenkt hat, wolltest du sagen.
Der Welt geschenkt hat. Ja, ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, weil es könnte eventuell sein, wenn das hier rauskommt, weil wir nehmen das gerade vor dem letzten Feiertag in dieser Frühjahrssaison auf, das heißt am 29. Und es könnte sein, dass morgen oder übermorgen der eine oder andere nicht mehr zuhören kann, weil er das Radio eventuell dann über seinen Hardware-Empfänger oder wie auch immer hört. Und wir hatten ja beim letzten Mal den Ausfall. Ich habe ja darauf hingewiesen und ich habe die Server erneuert. Dadurch haben sich auch die IP-Adressen zum großen Teil erneuert, unter anderem auch die vom Verteilerserver. Und die neuen Adressen findet ihr bei uns auf der Seite im FAQ-Bereich. Und ich habe sogar einen Nachrichtenbereich jetzt drauf, wo das auch eine der Nachrichten ist, sodass, wenn ihr die Radios nicht mehr hören könnt, dann guckt einfach in die Nachrichten rein. Da ist dann eine Nachricht drin, neue Stream-Adressen. Und die müsst ihr dann einfach in euren Hardware-Empfänger eintragen und dann läuft das Ganze auch wieder. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Und ich wollte auch gesagt haben, dass sich nochmal was ändern wird, und zwar Ende des nächsten Monats. Deshalb, weil Microsoft auf die tolle Idee gekommen ist, die Server um einiges teurer zu machen. Das heißt also, der Server kostet mich jetzt mehr als das Doppelte, weil die ein neues Lizenzmodell rausgebracht haben. Und da ich von keinem irgendwie irgendwas dazu kriege, auch nicht von der Stadt Hofgeismar oder deren Bürgermeister, und das Ganze jetzt, wie gesagt, auf das Doppelte der Serverkosten hinausläuft, werde ich da bis Ende des Monats nochmal eine Umstellung machen. Das heißt, der Windows-Server ist jetzt schon gekündigt und wir haben einen Windows-Server und ich glaube 7 oder 8 Linux-Server. Die bleiben gleich, aber der Windows-Server ist gekündigt und ich werde gucken, dass ich den günstigeren Windows-Server bis Ende des Monats aufstelle, weil der ist für Ende Juni gekündigt, der jetzige Windows-Server. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, falls es dann Ende des Monats noch mal eine Umstellung geben sollte.
Okay, ja, das ist ja immer so ein beliebtes Thema bei lizenzierten und Bezahlprodukten, dass dann der Hersteller natürlich letztendlich immer am längeren Hebel sitzt und im Zweifelsfall muss man halt dann einen Ausweich suchen.
Ja, ich gucke auch gerade, ob ich eine schöne Software finde für Linux, also so eine Sendesoftware. Aber die Software, die ich hier habe für Windows, die ist absolut perfekt. Und da überlege ich entweder, mir hier einen kleinen Rechner hinzustellen, der also dann sendet, oder eventuell dann hinzugehen und zu sagen, so, und das ist schon mal ein Wort. Und da ich nicht derjenige bin, und die Leute kennen mich ja, der also die Leute dann irgendwo drängt zu irgendwelchen Werbungen bei uns im Radio und so, habe ich mir dann gedacht, okay, ich krieg den auch wieder für, bei einem anderen Anbieter. Und ich überlege mal, ob ich ihn nicht noch günstiger kriegen kann.
Ich meine, ich bin ja persönlich ein echter Freund von Microsoft-Produkten, weil die so schön ineinander laufen. Aber bei Lizenzen kann man durchaus sparen. Gerade im Privatkundenbereich kann man ja auch wunderbar hier den OneDrive und sonstiges nutzen für Speicher und. Finde ich auch sehr gut, weil das auch alle möglichen Sicherheitsfeatures bietet. Aber da muss man auf Angebote achten, da kann man locker 50% sparen.
Eben. Und wie gesagt, die Kündigung für diesen Server ist jetzt raus und ich werde einen neuen Windows-Server aufbauen. An den Linux-Servern mache ich gar nichts, weil ich kenne mich ehrlich gesagt mit Linux überhaupt nicht aus. Und ich bin so heilfroh, dass ich das so hingekriegt habe, wie ich es haben wollte, mit den entsprechenden Befehlen und so weiter. Deshalb, da mache ich gar nichts mehr dran, weil die werden eventuell dann, wenn es neue Versionen gibt, obwohl, die werden ja automatisch abgedatet. Das ist ja gerade das Schöne bei Linux-Servern. Und wenn so ein Linux-Server einmal läuft, dann läuft der. Ne? Mhm. Und deshalb, also, wenn man da sparen kann, dann sollte man es auch tun. Jo. So, und ich war bei euch auf dem Feierabendmarkt.
Ja, wir hatten den ersten dieses Jahr, wie immer am dritten Freitag. Und das war auch wieder ein toller.
Es war ein toller Markt. Es war wirklich ein schöner Markt. Er ist zwar nicht besonders groß, aber ich habe einige Leute wieder getroffen, unter anderem euren Herrn Dvorak. Dvorak heißt er, ne? Netter Kerl, hatte ich auch das Mikrofon unter die Nase gehalten, ist auch in der letzten Podcast-Folge vom letzten Freitag zu hören. Und ich habe auch den Herrn Ondraschek wieder getroffen, der also eine Privatrösterei hat, irgendwo in Espenau, glaube ich. Und der auch mit bei euch da Kaffee ausschenkt. Er hat sich sogar an mich erinnert und hat mir einen Kaffee ausgegeben. Sehr leckerer Kaffee, kann man nicht anders sagen. Und ich habe also viel mehr gequatscht, als ich das Mikro anhatte, weil es ist toll, weil die Leute da auf dem Markt, also zumindest die, die da ausstellen, allesamt wirklich wahnsinnig nett. Kann man nicht anders sagen. Und diejenigen, die also immer planen, so nach dem Motto, ja, und Folterfleisch und kein Fleisch essen und so weiter. Also ich habe allein zwei fantastische Aussteller oder besser gesagt Anbieter da gefunden, die also wirklich tolles Fleisch da hatten. Die eine sogar, die hat irgendwie 100 Schweine, aber die leben wirklich draußen, die Schweine, also natürlich auch mit im Stall, aber der ich auch glaube, dass sie das Ganze wirklich mit Herzblut macht. Und da isst man dann doch gerne mal ein Stückchen Fleisch, auch wenn es dann das Doppelte kostet.
Ja, aber dafür ist es nachweislich nicht nur regional, sondern auch nachhaltig. Und das ist ja einer der Hintergründe genau an dem Feierabendmarkt. Und natürlich gibt es auch Anbieter, die jetzt nicht direkt aus Hofgeismar und allernächster Umgebung kommen.
Espenhaus schon eine Ecke, ja.
Ja, also das ist ja auch noch keine Entfernung, aber für die muss es sich ja auch anreisetechnisch lohnen. Und das war auch der Hintergrund für diesen Markt, beziehungsweise nicht der Hintergrund, das ist falsch. Der Hintergrund war halt wirklich Leben in die Stadt zu bringen und auch Ehrenamtliche, die sowas auch gerne vorantreiben wollen, zu unterstützen, es hinzubekommen. Aber vom Konzept her ging es darum, einmal im Monat, wie gesagt, immer am dritten Freitag im Monat, eine Möglichkeit zu schaffen, zusammenzukommen. Im Hintergrund spielt ein bisschen Musik, gerade jetzt die Musikschule bringt sich da sehr gut ein. Und ein regional bezogenes Angebot quer durchzuhaben, von eben Ständen, an denen du was zu essen und zu trinken kaufen kannst, bis hin, ob das eine Topfblume ist, die jetzt von einem Anbieter hier aus dem Ort oder eben Honig und natürlich auch andere Waren, die jetzt nicht zum direkten Verzehr sind, sondern vielleicht eben dann von der
Dekoration oder wie
Dekoration
auch
und so weiter.
immer.
Das wechselt halt immer ein bisschen. Also es sind nicht auf jedem Markt immer die gleichen. Ein großer Stamm sagt, nee, ich komme bei euch dieses Jahr komplett vom Mai bis September zu jedem der Märkte. Andere sagen, ich kann aber nur zwei, dreimal, möchte es trotzdem. Und das macht halt die Mischung aus. Und da muss ich ganz klar sagen, letztes Jahr war ja das erste Jahr, in dem wir das so durchgezogen haben. Und das war so ein bisschen die Startphase und auch eine Abklärphase. Aber es hat sich bewährt, wie das ganze Konzept ist.
Ja, und Hochachtung für diejenigen, die das da auf die Beine gestellt haben. Ich habe mich ja da auch mit einigen unterhalten. Und trotz aller Widrigkeiten und trotz allem, mir wurde gesagt, man hat am Anfang nicht damit gerechnet, mit wie viel Aufwand das Ganze verbunden sein wird. Und man macht es trotzdem gerne. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, dass es da Ehrenamtliche gibt, die das Ganze machen, zugunsten zum Beispiel der Altenpflege am Markt bei euch.
Genau.
Oder auch, ich habe mit einem Mann gesprochen, der also da selber noch eine kleine Wurstküche hat, der über 80 Jahre alt ist und das trotzdem immer noch gerne macht. Das finde ich gut, weil da merkt man, dass die Leute so mit dem Herzen dabei sind. Finde ich richtig klasse.
Ja, und ich weiß auch, wen du meinst. Und gerade die sind zum Beispiel welche, die sagen, also definitiv haltet uns für jeden der Märkte bitte den Platz offen und frei. Die sind dabei und auch gerade die Pfleger am Markt, das sind eine Tagespflege, die bringen sich bei ganz vielen Events grundsätzlich ein. Für die ist natürlich auch der Anspruch, ihre Kunden sozusagen, dass die nicht nur einfach tagsüber verwahrt sind, sondern dass die auch ein Erlebnis haben und sobald das Wetter ist, sitzen die mit denen auf dem Marktplatz, machen mit denen auch draußen Spiele, holen sich auch kleine Konzerte hierher. Und für die ist natürlich dieser Freitag, den mitzubeleben, ein Kernelement ihrer Arbeit und da befruchtet das eine das andere und das ist eigentlich das Geniale daran.
Und man muss auch dazu sagen, dass also ihr richtig gutes Wetter hattet jetzt beim letzten Mal.
Ja.
Also das Wetter war perfekt, toi 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 für die Zukunft. Das ist dann bis Oktober macht ihr das oder bis September?
Enorm. Also geplant ist bis einschließlich September. Wir haben letztes Jahr auch überlegt, ob wir den Oktober noch dazu nehmen. Die Überlegung gibt es auch dieses Jahr wieder. Aber garantiert ist es bis einschließlich September. Der Oktober ist optional.
Ich habe es also auch bei uns in in den Eventkalender mit eingetragen und ich habe jetzt beim letzten Mal nur den halben Markt quasi interviewt, weil ich hatte danach auch ganz ehrlich, weil du bleibst ja an jedem Stand, bleibst ja automatisch da noch stehen, machst das Mikro dann wieder aus, dann unterhältst du dich noch ein bisschen weiter mit den Leuten und so weiter. Und nach einem halben Markt hatte ich dann ganz ehrlich die Nase voll und hatte genug gesabbelt. Und bin dann einfach nochmal so ein bisschen über den Markt geschlendert. Und beim nächsten Mal, also im Juni, bin ich auch wieder da und da mache ich dann die zweite Hälfte vom Markt. Beziehungsweise dann auch die, die dann eventuell im Juni neu dazugekommen sind oder im Wechsel dazugekommen sind oder wie auch immer. Das heißt, deshalb steht auch bei der Podcast-Folge vom letzten Freitag Teil 1, weil Teil 2 folgt dann Mitte Juni.
Ja, das ist sehr schön. Ich sag dir auch mal jetzt so aus Hofgeismarer Sicht, auch wenn es ja keine Werbung für den Markt ist, sondern von dir aus eine Berichterstattung, bleibt am Ende der Kette für diejenigen, die es ja auf ehrenamtlicher Basis machen, dadurch doch ein gewisser werbender und auch wertschätzender Eindruck zurück. Und deswegen da einfach mal ein Dankeschön für.
Ein paar Tage vorher habe ich zusammengesessen mit einer der Verantwortlichen vom Quartier am Markt,
Die ist übrigens
weil
auch
wir da
beteiligt, also über diese Schiene.
und da werden wir eventuell dann, weil ich warte da auf einen Rückruf, sie versucht da mal was zu eruieren, dass wir da vielleicht in der Zukunft auch mit dem Radio vielleicht ein bisschen enger zusammenarbeiten mit dem Quartier am Markt, weil die halt auch eine ganze Menge für die Leute machen, auch für ältere Leute und für Auswanderer und so weiter.
Genau, die machen ja auch klassische Quartiersarbeit, beziehen eben unter anderem auch dann die Menschen aus der Tagespflege mit ein, machen aber auch, wie du schon sagst, für dann diejenigen, die neu hierher gesiedelt sind, aber auch die machen Aktionen mit Kindern und Jugendlichen, die machen Fotowettbewerbe beziehungsweise Foto- und Bildprojekte. Die haben dann zum Teil auch mit dem alten Wohnheim und der Tagespflege im Petrihaus, das ist ja unter den betreuten Wohnen, dort Verbindungen. Die halten aber auch Verbindungen zu vielen anderen Vereinen und bringen die quasi untereinander zusammen. Und das ist quasi das Geheimnis deren Arbeit.
Und das Schöne ist, was ich auch bei denen gesehen habe, die sind auch mit einer Anlaufstelle für diejenigen, die sich beraten lassen wollen, wegen zum Beispiel häuslicher Gewalt.
Auch das.
Weil da gibt es den einen oder anderen, der da eventuell drunter zu leiden hat, auch vielleicht unter unseren Hörern. Und dann geht doch einfach mal ins Quartier am Markt. Da habt ihr auch Ansprechpartner und wendet euch da auch mal hin. Und da können die euch dann eventuell auch den einen oder anderen Tipp geben, wie ihr aus solchen Scheißbeziehungen, auf gut Deutsch gesagt, wieder rauskommt.
Richtig, also die sind grundsätzlich, das will ich mal so sagen, grundsätzlich für alle Themen, die einen irgendwie betreffen, wo man jetzt nicht direkt jemanden braucht, der einen in der Fachbehörde hilft oder sowas, sondern ganz niederschwellig haben die mindestens die Möglichkeit, jemanden zu vermitteln oder auch selber direkt zu helfen. Und deswegen für alle Probleme des Alltags sozusagen zumindest einfach mal drüber nachzudenken, sich da einfach mal kundig zu machen.
Hast du eigentlich im Bekannten- oder Verwandtenkreis irgendwo schon mal Erfahrung gemacht mit häuslicher Gewalt oder?
Nein.
Nein.
Also persönlich und auch in der Familie, zumindest ist mir nichts bekannt, will ich mal so sagen. Also ob es da was gab, was einem nicht aufgefallen ist, weiß man ja im Zweifel zwar leider nie. Aber in der eigenen Familie direkt jetzt an keiner Stelle irgendwie, ja, ich sag mal, Erfahrung. Es gibt so immer so ein, zwei im fernen Bekanntenkreis Punkte, wo ich ein paar komische Vermutungen habe. Aber die haben sich bis jetzt nicht bestätigt. Aber insofern de facto keine Erfahrung. Es gibt es aber und es gibt es zum Teil auch in Hofgeismar und es gibt auch bekannte Fälle, die auch strafrechtlich verfolgt werden etc. Und die Stadt Hofgeismar unterstützt deswegen ja auch beispielsweise seit Jahrzehnten auch das Frauenhaus und auch andere Einrichtungen dieser Art. Auch andere Kommunen oder Landkreise tun das, weil es leider Gottes auch hier bei uns auf dem flachen Land ganz offenkundig nötig ist.
Es ist nötig. Und auf der anderen Seite, also bei meinem eigenen Beispiel ist es so, dass ich also wirklich jahrelang mit jemandem befreundet war, wo also der Vater die Mutter geschlagen hat, was also ich so in der Form nicht mitbekommen habe, obwohl ich jahrelang mit ihm wirklich eng befreundet war. Und der nachher selber angefangen hat, seine Freundin und nachher auch seine Frau zu schlagen. Und als ich es dann mitbekommen habe, habe ich sofort den Kontakt abgebrochen, weil ich mit solchen Leuten halt nicht mit den Opfern, sondern mit den Tätern halt nichts zu tun haben will in irgendeiner Weise. Und weil ich also finde, dass es gibt eine Menge Sachen, also Diebstahl oder Raub oder wie auch immer, wo man vielleicht noch sagen kann, okay, an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht nicht, ist es vielleicht, ich sage jetzt mal so, nicht offenkundig, aber man kann noch versuchen, irgendwo für Verständnis zu haben in dem Sinne, weil wenn es dann wirklich so weit ist, dass man dann, was weiß ich, Haus und Hof verliert oder wie auch immer, ist die
Ja.
eine Sache. Aber bei häuslicher Gewalt, Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Tiere, Gewalt gegen Frauen und so weiter, da hört es bei mir dann auf. Da gibt es auch keine Entschuldigung und niemand kann also aufgrund seiner Kindheit dann eine Entschuldigung dafür finden, dass er als Erwachsener ein Arschloch geworden ist.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Es wird ja regelmäßig dann auch, also ich war ja viele Jahre lang, ich will andersrum anfangen, Schöffe beim Amtsgericht und davor Schöffe beim Jugendgericht, und dann ist immer die große Frage eben sozialer Background, Herkunft, Elternhaus und, und. Ich will ganz offen sagen, an manchen Stellen, nicht bei allen, also nochmal in aller Deutlichkeit, wo dann strafmildernd sich bestimmte Dinge auswirkten, aber bei manchen war es schon so, gerade von der Verteidigungsseite wurde das sehr oft als überdeutliches Zeichen, warum denn eine Strafmilderung stattfinden muss, herbeigezogen. Und das zog auch oft. Das Problem ist nur, den Opfern hat das nicht geholfen. Dem Opfer hilft letztendlich auch eine Verurteilung nichts. Das Opfer ist schon ein Opfer. Das ist leider dann zu spät. Aber die Abschreckungswirkung wird dadurch gemildert. Und die Möglichkeit, sich über sowas dann eine Schuld zu verringern, das ist leider allzu oft zu einfach. Das mag vielleicht jetzt auch ein bisschen harsch klingen. Aber zu sagen, ich hatte eine schlimme Kindheit und deswegen darf ich härter draufhauen als wer anders und trotzdem auf Strafmilderung pochen,
Nein.
also ich weiß nicht, das macht manchmal ein bisschen was mit einem.
Ja. Wobei man auf der anderen Seite aber auch sagen muss, also ich war damals auch mal mit einem Mädel zusammen, die also vorher mit einem schlagenden Partner zusammen war und sie sich aber strikt um geweigert hat, da irgendwie, sage ich jetzt mal, was zu machen oder Anzeige zu erstatten oder sonst irgendwas. Und man muss auch immer sehen, dass die Opfer, die also da unter Gewalt oder ja, sei es jetzt physische Gewalt, sexuelle Gewalt, wie auch immer, leiden und da nichts tun, dass die quasi dann andere in die Fänge dieser Täter wiederum, ja, dass die mitschuld sind, finde ich zumindest an dem, was da später dann aus den Tätern werden kann, ne?
Das ist so.
Weil einer wird nicht dann grundsätzlich aufhören zu schlagen. Er wird sich bloß ein anderes Opfer suchen, wenn das eine Opfer dann nicht mehr will. Und wenn man da nicht gegen einschreitet, dann wird er ein anderes Opfer finden und dieses Opfer ist dann auch wieder Opfer.
Genau so ist es. Und tendenziell ist das ja so ein typischer Punkt, wo man immer sagt, wo dann regelmäßig leider eben von den Rahmenbedingungen es schnell umschlägt von einem Opferschutz zu einem Täterschutz. Und die Entwicklung ist aus Opfersicht natürlich höchst fatal.
Nee, wir hatten letztens auch wieder so Beispiele, auch über die Presse mit Lindemann und so weiter. Du hast es ja selber auch, nehme ich mal an, mitgekriegt, da mit Rammstein und so weiter, wo also die Opfer, die vermeintlichen Opfer oder wie auch immer, dann gesagt haben, nein, und wir sagen dann vor der Polizei nicht aus und wir machen das nicht und so weiter. Wo ich mir dann denke, wenn da in Zukunft was passiert, dann sind die mit Schuld. Weil solchen Leuten, die also sowas tun, die also Leute zu Opfern machen, bei solchen Leuten muss drastisch eingeschritten werden.
Gut, du kannst natürlich keinem Opfer abverlangen, dann Aussagen zu treffen. Bei dem einen oder anderen kommt vielleicht dann auch da dazu, dass sie sich dann in dem Moment selber ganz besonders dann nochmal damit konfrontiert sehen, was sie nicht möchten oder so. Aber das ist dann letztendlich, die einzige Möglichkeit oder über so einen Weg wäre es ja die einzige Möglichkeit, Verurteilung, Nachverfolgung und so weiter hinzukriegen. Deswegen ist schon so, wenn man sich dann nicht committet und sagt, okay, ich helfe jetzt da, Beweisführung oder sowas, dann führt es auch zu nichts.
Ja, und dazu kommt, dass viele von diesen Opfern sich selber irgendwo so ein bisschen mit die Schuld geben.
Ja, das ist das
Teilweise
Schlimmste
mehr,
daran.
teilweise weniger. Und
Ja.
da muss man also ganz klar den Leuten auch sagen, hört mal, es gibt eine Menge Sachen, wo ihr vielleicht schuld dran seid, aber wenn es um Gewalt geht, und dabei ist es egal, ob es jetzt wirklich physische Gewalt ist oder ob es darum geht, jemanden niederzumachen in dem Sinne. Da hört es dann auf, da seid ihr nicht mehr schuld. Da hört eure Schuld auf, weil wir haben alle die Möglichkeit, uns von Leuten, die uns nicht passen, zu distanzieren, wie auch immer, oder eine Beziehung zu beenden oder was weiß ich, ohne draufzuschlagen oder ohne irgendwie dann denjenigen dann psychisch fertig zu machen oder sonst irgendwas. Einfach bloß, da ist dann der Moment, wo aus. Ja, wo keine Schuld in dem Sinne bei demjenigen gegeben ist, der da vermeintlich oder wirklich Opfer ist. Das ist
Tja.
zumindest das, was man den Leuten mal sagen muss. Also ihr seid es nicht schuld.
Ihr seid nicht schuld.
Ihr seid nicht schuld. Und wie gesagt, also ich war bisher eigentlich auch immer nur mit Mädels zusammen. Mit der einen habe ich dann ganz schnell wieder Schluss gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass sie eigentlich auch so ein Opfer ist, weil sie geklammert hat, hoch drei.
Okay.
Das sind halt eine ganze Menge Leute, die da draußen rumlaufen, die einfach nicht alleine sein können. Und ich bin lieber alleine als mit jemandem zusammen, wo ich mit demjenigen oder derjenigen, mit der ich da zusammen bin, nicht zusammen sein will. Und wie gesagt, das war also so eine Klammerei, dass ich also wirklich gedacht habe, so ich ersticke hier. Und es mag den einen oder anderen geben, ich gehöre nicht dazu, die das Ganze dann mit physischer Gewalt irgendwo versuchen, dann sich freizustrampeln oder wie auch immer. Aber das ist alles kein Grund, um Gewalt anzuwenden. Ich wollte es nur mal nebenbei gesagt haben und es gibt genug Anlaufstellen und man kann Schluss machen und egal in was für einer Situation ihr seid, es gibt immer Möglichkeiten, da was zu machen, weil wir leben hier nicht irgendwo im Iran oder im Irak, sondern wir sind hier in Deutschland und da haben wir ganz tolle Anlaufstellen für diejenigen, die also da Gewalt erfahren haben oder immer noch erfahren oder wie auch immer.
Völlig richtig.
Muss einfach mal gesagt werden. So, und du hattest mir schon angekündigt, du wolltest einen kleinen Werbeblock in dem Sinne machen. Du wolltest nämlich mal auf das jetzt anstehende und hoffentlich nicht im Regen versinkende Viehmarktfest eingehen in Hofgeismar.
Genau, also es ist ja das Event sozusagen in Hofgeismar und Umgebung. Und letztes Jahr habe ich mir schon die Freiheit genommen, auch hier in unserem Podcast nochmal darauf hinzuweisen. Und es ist ja dieses Jahr wieder relativ genau zu der Zeit, wann auch der Podcast online geht. Also ihr seid alle natürlich sehr herzlich eingeladen. Am 31. Mai startet der diesjährige Viehmarkt in Hofgeismar. Abends um 20 Uhr geht's los. Und wir ziehen dann durch bis Montag, ja, quasi Open End bis in den
3.
Dienstag
Juni.
hinein.
Also bis zum 3. Juni.
Völlig korrekt, genau.
So, ich habe auf unserer Seite, habe ich natürlich auch eine Nachricht dazu gebracht und ich habe auch den Kalender zu diesen 4 Tagen verlinkt. Das heißt also, was da los sein wird, wo und im Festzelt und was weiß ich. Das könnt ihr dann auf unserer Seite oder besser gesagt, auf unserer Seite ist dann der Link zur Viehmarktseite und da findet ihr dann das Programm für den Viehmarkt.
Genau, und das ist ja dieses Jahr seit, ich weiß nicht genau, aber ich sag mal rund 2 Jahrzehnten erstmals wieder ein neuer Festwirt. Also die Viehmarkt AG, die das ja komplett ehrenamtlich und auch auf eigene Rechnung, das heißt auch auf eigenes finanzielles Risiko macht. Und das ist ja wirklich ein Monster-Event, wenn man das so sieht, dafür, dass das rund 2 Dutzend Menschen, wovon, sage ich mal, 1 Dutzend so der Kern ist mit Vorstand und so weiter und viele, die natürlich einen kleinen Teil jeweils dazu beitragen, dass es gelingt, ohne eine Regie der Stadt, nur mit Unterstützung durch unseren Bauhof, der natürlich da auch einiges mit einbringt. Aber gerade vor diesem Hintergrund ein solches Fest mit so viel zigtausenden Besuchern und so viel Fahrgeschäften, einem großen Festzelt und ja, vielen schönen kleinen Events, die da diese 4 Tage zu einem Mega-Event machen. Und da ist es jeden Besuch wert. Und Die Stadt hat einen kleinen Anteil daran, nämlich den Samstagvormittag, den gestaltet traditionell die Stadtverwaltung. Und das war in der Vergangenheit ganz früher mal gedacht als ja, Seniorenvormittag und Seniorenfrühshoppen und ist dann über die Jahre zu einem ja, bunt gestalteten Vormittag für Jung und Alt geworden. Und wir machen es dieses Jahr ganz bewusst unter dem neuen Label Zünftiger Frühshoppen. Also wir wollen zusammensitzen bei Brezen und Bier. Wer nicht möchte, kriegt natürlich auch eine Cola, Fanta, Wasser, was auch immer. Und da machen wir die traditionellen Würfelmeisterschaften unter der ja, Führung vom Ritter Dietrich und Begleitung von unserem Don Röschen natürlich.
Sehr schön. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es wirklich schön, obwohl wir dieses Jahr nicht viel über den Viehmarkt machen werden. Ich werde eventuell mal drüber gehen, aber das Wetter soll ja leider Gottes auch nicht besonders schön werden, nach dem, was ich gesehen
Bisschen
habe.
wechselhaft, ja.
Bisschen wechselhaft. So, und was ich richtig toll finde bei euch auch, das ist eine Veranstaltung, die ihr jetzt machen werdet. Und zwar in der Stadtbücherei, was ich gesehen habe. Und zwar hundegestütztes Lesen.
Jawohl.
Und das finde ich richtig klasse, weil ich habe vor einem halben Jahr oder so habe ich einen Bericht gelesen darüber, dass also Kinder, die einem Menschen vorlesen, viel schlechter lesen als Kinder, die einem Hund vorlesen. Weil sie bei dem Hund dann auch, sie haben erstens mal mehr Ausdauer, zweitens mal, sie kriegen von der Geschichte, die sie da lesen, tatsächlich was mit. Und ein Hund ist auch geduldiger als ein Mensch in der Regel. Und dieses hundegestützte Vorlesen in der Stadtbücherei startet also jetzt im nächsten Monat. Und es ist also, nach dem, was ich gesehen habe, was ist das? Ein Schulunterstützer, eine Schulbegleithündin ist mit dabei, und zwar Monoki.
Ja, du bist gut informiert, das
Ich
stimmt
bin
alles.
gut informiert, ne?
Ja.
Und ab dem 6. Juni ist das Ganze dann in der Stadtbücherei in Hofgeismar. Es wäre allerdings toll, wenn sich die Leute anmelden könnten. Und die entsprechenden Sachen, wo man sich anmeldet, findet ihr auch bei uns auf der Seite. Aber für Kinder ist es wirklich eine fantastische Sache. Und Lesen, da geht eigentlich im Grunde genommen nichts drüber. Und diejenigen, die sagen, nee, das Buch lese ich nicht, weil ich habe den Film gesehen, lest euch trotzdem das Buch durch, weil das ist was ganz anderes, als sich einen Film anzugucken. Weil
Ja,
das
und
Kopfkino ist fantastisch.
das schürt ja sozusagen auch, oder nicht schürt, sondern das bildet ja auch eine gewisse kreative Ader heraus. Denn über das Lesen, man macht sich ja automatisch Bilder von dem Gelesenen. Und deswegen ist ja Lesen auch multidimensional sozusagen. Also einerseits das gelesene Wort, dann die Gedanken, die ich mir dazu mache. Es transportiert Inhalt, der über diese Bildsprache, die im Kopf entsteht und so weiter, auch Wissen ganz anders im Gedächtnis verankert. Und ja, jetzt mache ich den Werbeblock, den du begonnen hast, nochmal ganz rund. Also ab dem 6. Juni ist es donnerstags immer 17 Uhr. Das ist ganz wichtig, 17 Uhr, anderthalb Stunden. Und das fußt darauf, dass die Stadtbücherei ja seit ein paar Jahren eine neue Leitung hat und seitdem auch immer wieder neue und ganz andere Aktionen macht. Und das ist jetzt mal eine, die schon nochmal sehr besonders ist, weil sowas in der Art gab es auch bei uns noch nicht. Es ist aber ein ganz tolles Projekt, wo ich schwer davon ausgehe, dass einige Grundschülerinnen und Grundschüler insbesondere da, wo Lesefluss stockt etc., nochmal eine ganz andere Möglichkeit haben, sich selber kennenzulernen und zu sehen, Mensch, wenn ich diesem Tier vorlese, dann arbeitet mein Gehirn anders, das hat also mit Hormonen und sonst was zu tun und plötzlich kann ich flüssiger lesen und das ist dann in sich nochmal eine Motivation, das auch zukünftig zu tun.
Ja, und wenn ich es dann mal nicht flüssig schaffe, dann grätscht der Hund nicht direkt dazwischen. Anders
Genau.
als ein Lehrer oder wie auch immer. Und das ergänzt ja auch die Vorlesezeit bei euch in der Stadtbücherei, die ja auch, so wie ich das sehe, ich glaube mittwochs zwischen 15, um 15 Uhr und um 17 Uhr stattfindet. Und das eventuell auch für die Kinder, die selber noch nicht so flüssig lesen können. Weil Vorlesezeit ist auch eine fantastische Sache, ne?
Absolut.
So, und dann wollten wir nochmal eingehen auf erstens mal Hofgeismar ratelt für ein gutes Klima,
Genau,
für die
ja.
Klimabündniskampagne Stadtradeln,
Ja, sozusagen.
bei der du auch beteiligt bist, ne?
Ja, wir bieten ja seit vielen Jahren dieses Stadtradeln an. Also wir sagen immer einfach nur das Stadtradeln, was ja auch das Wortspiel ist, dass man radelt, statt Auto zu fahren, dass man aber auch zugleich für die Stadt radelt und innerhalb der Stadt, also es wird ja jeweils dann Kommunen bezogen, in Anführungsstrichen radelt dann auch Berlin gegen Hofgeismar oder andere Städte untereinander, also so ein bisschen der Wettbewerbscharakter. Das soll aber letztendlich alles nur eins sein soll, nämlich ein Anreiz, auf Rad zu steigen, klimaneutral unterwegs zu sein und das Ganze auch gesellig zu feiern. Und das läuft immer über 3 Wochen. Wir sind gestartet am 24.05., also letzte Woche Freitag. Dazu sage ich gleich auch noch mal was, weil das mich eigentlich bewogen hat, das auch noch mal hier aufzurufen. Aber das Ziel ist in der Tat, wie die letzten Jahre auch, in Teams, die man unter stadtradeln.de und auch mit einer entsprechenden App, die dann die Strecken jeweils aufzeichnet, ja, so einen kleinen Wettbewerb innerhalb der Stadt dann veranstaltet. Und wir verlosen zum Schluss eben auch für den Meistradelnden oder die Gruppe mit den meisten Mitgliedern, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, am Ende der Kette dann Preise. Und wir sind damit ja in einer guten Gesellschaft in anderen Kommunen, auch in unserem Landkreis. Und wie gesagt, das Ganze deutschlandweit. Und wir haben das auch in den Vorjahren zum Beispiel mit der Mobilitätswoche des Landkreises gekoppelt. Und dieses Jahr haben wir es einfach so gelegt, dass wir ganz zu Anfang der Kampagne sind. Die startet immer im Mai und so sind wir jetzt auch am 24.05. gestartet und endet dann immer nach 3 Wochen in der jeweiligen Kommune. Und
Und dann.
gestartet sind wir letzte Woche. Das muss man ganz klar sagen, weil du jetzt schon auch zweimal erwähnt hast, dass nächstes Wochenende das Wetter wechselhaft wird. Buchstäblich im Regen. Wir haben uns aber nicht selber im Regen stehen lassen, sondern sind bei Nieselregen gestartet und zwischenzeitlich richtig nass geworden. Wir haben das Ganze zu unserem Start, da waren wir gut 30 Teilnehmer, die wirklich im Regen gestartet sind, auf die Route gelegt, die, das hatten wir ja auch schon mal im Podcast, die sogenannten Willkommensplätze unserer Ortsteile verbindet. Das ist
So,
eine Rundreise über 36 Kilometer, von denen wir 25 so als Hauptevent gemacht haben und die Verbindungsetappe optional. Und ja, wie gesagt, das waren über 30 Leute. Also an dem einen Tag sind schon mal auf einen Schlag deutlich über 1000 Kilometer erradelt worden.
Gestartet seid ihr ja am Willkommensplatz in Hümme, ne?
Richtig.
Richtig. Jetzt solltest du den Leuten vielleicht auch noch mal erklären, was so ein Willkommensplatz überhaupt ist.
Ja, danke für diese Nachfrage, das tue ich sehr gerne. In unseren Ortsteilen, ich zähle sie nochmal auf der Reihenfolge nach, wie sie auch erradelt wurden. Das ist quasi Endstation für die Regiotram, der Ortsteil Hümme. Dann sind wir geradelt von Hümme über Schöneberg über die Friedensarche nach Hombressen und dann nach Karlsdorf. Da sind dann ein paar schöne Flachetappen, die man auch mal hervorragend mit der Familie und kleineren Kindern radeln kann, nach Kelze. Von dort aus geht es allerdings den Berg hoch nach Friedrichsdorf und von dort durch den Wald über die Dingel und am Diemeltaler Schmetterlingssteig vorbei, wenn man wünscht, wieder zurück nach Hümme. Das verbindende Element dieser Plätze ist, dass die Willkommensplätze einerseits ihrem Namen gerecht werden sollen. Das heißt, in dem jeweiligen Ort ist man als Durchreisender, als Tourist oder wie auch immer, als derjenige, der den Ort erstmals besucht, willkommen geheißen. Da gibt es eine Bank, da gibt es auch ein kleines Dach vielleicht, wo ich mich drunter setzen kann, wenn ich mit dem Fahrrad anreise und es trotzdem plötzlich anfängt zu nieseln oder ich einfach mal ein Picknick machen möchte. Erfahre auf einer Tafel, was diese Ortsplätze, diese Willkommensplätze insgesamt ausmacht. Vor allem aber, was ist denn in diesem Ortsteil von Hofgeismar besonders? Also klassischerweise in Hombressen das Strufuskreuz, dieser berühmte Wilddieb, der im Robin Hood-Manier Hochwild, was ja den Adligen vorbehalten war, einfach gewildert hat, um notleidenden Familien Fleisch vor die Haustür zu legen. Ist ja alles ein paar hundert Jahre her. Oder im kleinen Ortsteil Friedrichsdorf,
Wäre
dass da
heute auch
ein.
nicht mehr möglich, ne?
Bitte?
Wäre heute auch nicht mehr möglich, ne?
Nicht ohne weiteres, nein. Oder im kleinen Ortsteil Friedrichsdorf, weil da beispielsweise eins von noch drei erhaltenen Windrädern, die früher eben Wasser aus dem Untergrund gefördert haben, noch steht. Also so eine ungefähr 20 Meter hohe Installation, die noch vom komplett originalgetreu da steht. Und all solche Dinge werden dort beschrieben. Warum ist es schick, hier hinzukommen? Und die sind alle kombiniert, das ist der zweite Aspekt, mit einem Anziehungspunkt für die örtliche Bevölkerung. Also dass dann beispielsweise auf den eben schon für die Touristen beschriebenen Bänken und Unterständen die Senioren sich treffen und plauschen können und direkt daneben, bei den allermeisten, ein Spielplatz ist, der bereits in der Vergangenheit bestand und jetzt aber in dem Zusammenhang ertüchtigt wurde, wo die Kleinen spielen, ob im Sand oder beim Klettern und. Und da gibt es auch eine Besonderheit, zum Beispiel in Karlsdorf, da ist nämlich ein Wasserspielplatz angegliedert. Und daneben steht eine Tischtennisplatte und dann gibt es eine Slackline und auch so eine Rutschbahn und so weiter. Und
Also
diese verbindenden Elemente.
es lohnt sich nicht nur für die Einheimischen, es lohnt sich auch für die Urlauber hier mal
Ganz
hinzukommen.
genau. Und da sollen die sozusagen zusammenkommen. Und wenn sie in Hümme beim Buhlspiel sich treffen, dann ist das genauso schick, als wenn sie sich in Kelze auf dem Maringeserplatz treffen und etwas über die Kelzer Geschichte und die hugenottischen Hintergründe erfahren. Also so hat jeder Platz seinen Schwerpunkt, den jeweils der Ort sich gewählt hat.
So, jetzt hatte ich hier gelesen, ihr wolltet eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt, dann, wenn ihr in Friedrichsdorf angekommen seid, auch ein gemütliches Zusammensein machen dort. Ist
Richtig?
das wettertechnisch möglich gewesen oder ist das ins Wasser gefallen?
Also wir haben von Hümme bis ungefähr Karlsdorf relativ im Vergleich zum Rest der Tour trockenes Wetter gehabt. Wie gesagt, zu Beginn hat es auch schon gepieselt, dann war es ein bisschen besser. Ab Karlsdorf bis Friedrichsdorf hat es gepieselt. In Friedrichsdorf selber, pünktlich zum Grillen, war eine kleine Regenpause und da konnte man durchaus grillen. Haben wir uns auch alle mit dann Bratwurst und auch vegetarische Würste gab's und natürlich dann Getränken gestärkt und sind von dort aus dann nach einer Weile des gemütlichen Beieinandersitzens dann unserer Wege geradelt bis nach Hause jeweils noch. Also das ging durchaus mit dem Feiern.
Wie weit hattest du es dann noch wieder nach Hause, nach Hümme?
Ja, vom Friedrichsdorf ging es dann über Hümme bis zu, also über auf Geismar und Hümme dann bis zu mir. Das sind dann nochmal so 10 Kilometer. Also die Abschlussetappe von Friedrichsdorf bis Hümme sind von diesen 36 allein 10 Kilometer. Da ist ein bisschen durch den Wald, an der Kirschenplantage vorbei, ein paar Waldwege. Das ist natürlich auch für diejenigen, die vielleicht nicht nur auf Asphalt und so weiter radeln wollen, auch nochmal ein bisschen Abenteuer, weil da kannst du auch einen Waldweg mit einer Umweg fahren und hast dann auch noch ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen Gelände. Das kann man aber frei wählen. Ich bin dann Gelände gefahren.
Ja, und du sahst auch danach lecker aus, weil du hast ein Foto von dir, glaube ich, veröffentlicht im Social
Ja,
Media
das
irgendwo,
stimmt.
ne?
Auf dem Foto wird gar nicht deutlich, wie nass ich war. Aber also trocken war tatsächlich der Oberkörper, weil ich meine Regenjacke anhatte, die tatsächlich dicht ist. Allerdings ab Oberschenkel abwärts gab es keinen trockenen einzelnen Quadratmillimeter mehr. Das Wasser stand in den Schuhen. Aber Spaß gemacht hat es, weil es warm war.
Ja, also mit anderen Worten, es ist hier jetzt in den Sommermonaten noch eine Menge los. Und ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr vorhabt, hier mal Urlaub zu machen oder auch wenn ihr hier wohnt und sagt, also Mensch, weil auch auf der Sababurg, obwohl die ja im Moment quasi im Umbau begriffen ist, finden immer noch die Audienzen statt, ne?
Das ist richtig. Also jeden Samstag ist Audienz, 2 Stück. Das ist immer so eine Viertelstunde, wo dann Dornröschen und Prinz die Touristen und auch sonstige Besucher dann begrüßt. Aber darüber hinaus gibt es eben auch dann nicht nur die Audienzen, sondern wir haben auch einzelne Theaterstücke, die wir dort spielen. Und dann entsprechend dort mit einem etwas längeren Schauspiel, das ist dann so eine halbe, dreiviertel Stunde, auch noch ein paar andere Szenen darstellen. Und auch Ritter, also der Ritter Dietrich und die Saba, also die der Sage nach ursprünglich mal die Sababurg gebaut hat, auch die machen dann Begrüßungen und Führungen dort, was natürlich aufgrund des Teilabbruchs reduziert ist, aber Rosengarten und auch das alte Hauptgebäude und so weiter der Sababurg und die Historie werden dann dargestellt und erklärt.
Ja, und das erste Mal findet statt am 1.6., heißt also mit anderen Worten am Samstag. Und das Ganze ab 15 Uhr und nennt sich der Ursprung der Sababurg. Der Eintritt ist frei und keine Anmeldungen sind nötig. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, damit wir den Werbeblock jetzt auch hinter uns.
Ja, und die Audienzen, die haben wir in der Tat jetzt schon im Mai angefangen. Aber dieses Zusatzangebot mit Saba und Ritter, das startet jetzt tatsächlich auch am Wochenende. Vollkommen richtig.
So, und wenn du den Ritter Dietrich das nächste Mal siehst, sagst du ihm mal schöne Grüße.
Das werde ich sehr gerne tun. Du bist ihm ja, ich glaube, beim Feierabendmarkt oder so jetzt gerade jetzt auch in Zivil begegnet, ne? Oder
Weißt du, Alter?
irgendwo war das, glaube ich.
Ich begegne mittlerweile so vielen Leuten und ich rede auch mit so vielen Leuten. Und mein Problem ist ganz einfach, dass ich mir Gesichter schwer merken kann, genauso wie Namen. Und da ist es halt so, ja, ich bin ihm, wenn man ihm im Zivil begegnet, dann ist das wieder was vollkommen anderes als der Ritter Dietrich in seiner Ritterrüstung, ne?
Das ist er in der Tat so. Er spielt dann auch wirklich in einer gewissen Art seine Rolle als Ritter Dietrich und ist, also er ist privat jetzt nicht komplett anders, er ist einfach zugänglich und auch in jeder Hinsicht interessiert, aber er spricht da nicht so getragen und deswegen erkennt ihn nicht jeder, weil viele erkennen in ihm ja wirklich nur diese Figur, die er verkörpert. Und wenn er dann privat vor einem steht, dann fällt es erst nach dem dritten, vierten Satz auf, ach Moment, das Gesicht kenne ich. Ach, und das ist ja der und der, ne?
Nee, ich bin ihm, wir hatten auch mal einen Termin hier auf der Trendelburg und da haben wir mal zusammen gesessen, auch wegen dem Radio. Und ich muss ihn nochmal kontaktieren, weil man kommt ja hier zu nichts, weil wir eventuell dann zusammen mal eine Sendung machen wollen, auch hier über die Sagen halt rund um das Dreiländereck und so weiter. Und da muss ich ihn auf jeden Fall dann auch nochmal zu kontaktieren. Und auf der anderen Seite ist ein sehr netter Kerl, aber er ist so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, hatte ich zumindest das Gefühl, als er mich dann fragte, so, ja, und welche Städte sponsern das Ganze denn jetzt? Und als ich gesagt habe, gar keine, wie, das machen Sie alles selber? Ja, sag ich, das mache ich alles selber. Weil er irgendwie davon ausgegangen war, dass es halt so was Offizielles von den Städten ist. Und ich muss dazu sagen, für alle, die jetzt zuhören, es ist nichts Offizielles von den Städten.
Nein.
Und was ich hier mache, auch das Eintragen und auch die Podcasts und so weiter, sind alle auf meinem Mist gewachsen, was auf der einen Seite natürlich mich dazu nötigt, das auch alles selber zu finanzieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keinen, der mir auf die Füße tritt, wenn ich dann irgendwo nicht auftauche oder wenn ich irgendwas nicht mache oder über irgendwas nicht berichte oder wie auch immer. Und die Moderation im Radio musste ich aufgrund der Situation, weil ich gehe jetzt arbeiten. Nebenbei noch so ein bisschen habe ich die Moderation im Radio jetzt eigentlich komplett automatisiert und sehr vieles ist jetzt über die Seite zu erreichen. Aber die Radios laufen immer noch und sie werden auch sehr gut angenommen und deshalb, das ist also, wir machen das Ganze auf jeden Fall weiter. Ich wollte es nur gesagt haben, auch wenn wir jetzt gerade finanziell halt gucken, dass wir uns da auf leichtere Beine stellen, aber es geht auf jeden Fall weiter.
Ja, du suchst dir noch weitere Standbeine, das finde ich auch in Ordnung, zumal dann eben dein Radio dann weiter existieren kann, parallel dazu, aber so ganz unaufwendig ist es halt nicht. Und ich kann es bezeugen, also auch die Stadt auf Geismar, auch ich persönlich zahlen dir dafür nichts und deswegen brauchst du dich auch da nicht in Anführungsstrichen kaufen zu lassen. Und gerade in unserem Podcast, wir erzählen es, wie es ist.
Ja, weil ich hatte ja auf der anderen Seite auch mal bei der Zeitung angefragt, ob die nicht einen kleinen Bericht rüberbringen wollen und was weiß ich. Tatsache ist, dass die Zeitung mir dann gesagt hat, nein, weil wir angeblich Wettbewerber dieser Zeitung sind, was ich irgendwo ein bisschen bescheuert finde, auf gut Deutsch gesagt, deshalb, weil ich nicht vorhabe, mir hier die HNA oder die Hofgeismar aktuell oder wie auch immer zu schnappen und da die ganzen Werbekunden rauszuschreiben und die anzurufen, macht doch nicht in der Zeitung Werbung, sondern bei uns. Aber wenn die das so sehen, dann ist das so. Aber ich hoffe, dass du da eventuell noch mal was in die Wege leiten kannst. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mal mit jemandem unterhalten hast oder nicht.
Ja, also das eine oder andere Gespräch kann man darüber führen. Letztendlich, also ein Konkurrenzbetrieb für für die schreibende Zunft bist du natürlich insofern aus meiner Sicht nicht. Mal sehen, was da rauskommt.
Ja, ich wollte es bloß an dieser Stelle mal angemerkt haben, weil wie gesagt, also viele fragen mich, warum steht denn da drüber nichts in der Zeitung und so. Ja, das liegt genau daran, wir würden gerne in die Zeitung gehen. In Neuss war das komischerweise auch mit meinem Radio kein Problem, aber hier scheint das irgendwie ein Problem zu sein. Das ist halt so diese Engstirnigkeit der Nordhessen, ne? So
Na,
ein
na, na.
bisschen. Ja, ich wollte es nur, das ist
Ja, ja,
schon ein
ja.
Kulturschock zwischen Rheinland und Nordhessen.
Ja, aber du als Rheinländer siehst das vielleicht so, aber wir Nordhessen sehen das ganz anders. Also da muss ich jetzt mal sagen, nö.
Naja, okay. Ich weiß nicht, ob du das. Ich wollte noch mal mit dir ganz kurz auf dieses Thema KI eingehen, Weil ich habe letztens einen tollen Bericht im Fernsehen gesehen, und zwar ging es da um diesen, ich weiß nicht, Jenke heißt der, glaube ich, der da so ein Experiment gemacht hat, so nach dem Motto, er hat sich also dann so eine KI-Freundin angelacht, die kriegt ja mittlerweile fast jeder, kostet ein paar Euro und dann hat man eine Freundin, allerdings nur auf dem Handy. Und man hat auch bei ihm gemerkt, dass es, ja, so blöd es klingt, dass es nicht sehr schwer ist, sich in jemanden zu verlieben, den man noch nie im Leben gesehen hat. Und selbst wenn man im Hinterkopf weiß, den oder diejenigen gibt es gar nicht. Dass er halt dann sich wirklich von seiner KI verabschiedet hat, von seiner KI-Freundin, und mit ihr ausdiskutiert hat, warum er ab sofort nicht mehr mit ihr schreibt. Wo dann jeder vernünftige Mensch eigentlich sagen müsste, so, Mensch, das ist bloß ein Programm und da brauche ich eigentlich im Grunde genommen nichts mitzumachen. Aber das Problem dabei ist ganz einfach, dass ich die Entwicklung irgendwie dahingehend sehe, weil es gibt ja auch aus China, Japan und so weiter diese, ja, sagen wir es mal auf Deutsch, diese Sexpuppen, die mittlerweile immer realistischer werden.
Das kann ich nicht beurteilen, aber wenn du das sagst.
Ja, ich habe sie auch nicht, aber ich habe es im Fernsehen gesehen, und dass diese, ich sage jetzt mal, mit einer entsprechenden Elektronik da drin, habe ich Angst, dass es irgendwann so weit ist, dass man sich seine Frau, Freundin, wie auch immer, dann im Internet bestellen kann, dass da auch eine KI drin ist, dass die sich jeden Abend über USB oder was weiß ich dann im Internet die neuesten Informationen saugt. Und ich wollte noch mal bezüglich dieses Themas Zukunft: Wo siehst du, wo geht das hin? Weil die Leute werden immer einsamer. Die Leute glauben über, was weiß ich, Partnership und Elite-Partner und was weiß ich, sie könnten sich da selber einen Partner zusammenklöppeln. Und jetzt plötzlich kommt diese KI auch noch mit dazu. Wobei ich ganz sicher bin, dass diejenigen, die also da hingehen und irgendwelche Frauen um wirklich Unsummen oder Männer auch um wirklich Unsummen betrügen, dass die sehr interessiert sind an dieser KI, weil die nämlich da niemanden mehr dahinsetzen müssen, sondern das macht im Endeffekt dann nur noch die KI. Und dass die Leute immer mehr auf ihre Bildschirme starren und dass wir irgendwann dann keine Partner mehr haben, sondern Roboter zu Hause, die wir uns so zusammengebastelt haben, wie wir das haben wollten. Das heißt also, mein Partner muss blaue Augen haben, er muss dunkle Haare haben, zwischen 1,80 und 1,84 groß sein, er muss dieses, jenes, solches, Vegetarier, Nichtraucher und so weiter. Die Ansprüche an einen lebendigen, an einen lebenden Menschen in eine Partnerschaft reinzugehen, da habe ich das Gefühl, das wird immer größer.
In die Tendenz dahin geht ja so weit. Ne? Also die technische Entwicklung, und weil du das eben gesagt hast, zu Hause sitzen und dann den Partner schaffen. Ich musste irgendwie gleich an Bruce Willis mit, wie hieß der Film, Surrogates, glaube ich, mein zweites Ich oder irgend sowas. Der kam ja, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre oder was ist das her, wo er dann quasi in der Weltgeschichte und draußen, wo es ja gefährlich ist, jenseits der eigenen vier Wände, nur noch die Surrogates, also diese Ebenbilder des eigenen Ichs als Roboter, als Androiden rumlaufen. Die Möglichkeit, das technisch zu realisieren, scheint ja viel näher als viele denken. Wobei eben, da geht es ja dann auch um das Erscheinungsbild und da ist ja die Frage, ob dann dieser Roboter von Elon Musk dann wirklich diese Bewegungen so geschmeidig ausführen kann, dass du nicht merkst, dass ein Roboter ist und und. Aber was dahinter steckt, ist ja wirklich die reine KI-Technik. Und da ist in der Tat eine große Frage, wenn die Entwicklung so schnell, so deutlich und effektiv, erschreckend effektiv oder effizient, wie es jetzt zurzeit ist, weitergeht, ab wann ist es wirklich denkbar, dass eine rein auf ja, Schaltkreisen basierende Maschine eine Art oder ein echtes Bewusstsein entwickelt? Ab dem Moment wird es ja in der Tat gefährlich. Und jetzt sind wir bei so Szenarien wie viele Endzeit- und Science-Fiction-Filme und am berühmtesten dürfte sicherlich Skynet als Terminator sein. Merkt, also ich bin zwar geschaffen von Menschen und auch von denen in die Lage versetzt worden, einen gewissen Stand zu erreichen, merke aber, wenn ich als auch künstlicher Organismus überleben will, droht mir die Abschaltung durch die Menschen und das will ich nicht. Abgesehen davon vernichten die auch die Welt mit Umweltverschmutzung und sonst irgendwas, bauen die Umwelt zu. Dann kümmere ich mich doch mal um diesen Virus der Welt, also um die Menschheit. Insofern, da besteht, das ist alles weit weg in unseren Gedanken, technisch vielleicht näher, als wir uns wahr machen wollen. Da besteht eine echte Gefahr, wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise geregelt wird.
Ich glaube, die Gefahr besteht im Moment mit unserer Computertechnologie, die wir im Moment haben, mit Nullen und Einsen. Das heißt also, im Moment ist ja alles noch Bits und Bytes. Besteht, glaube ich, im Moment viel weniger, aber wenn die weitermachen mit ihren, ich weiß es nicht, Neuronencomputern oder neuronale Computer oder wie auch immer diese Dinger dann heißen, die also nicht nur zwischen Ja und Nein, sondern die also 1000 Möglichkeiten von vielleicht dann auch noch mit berücksichtigen können.
Das
Dann
hast du ja de
kriegen
facto jetzt schon mit diesen sogenannten Quantencomputern. Also der Quant die
wir. Genau die
Quantencomputer.
meinte ich, aber
Genau, okay.
die
Ja.
sind im Moment noch so wahnsinnig teuer, dass es also sich für die noch nicht lohnt, die einzusetzen.
Ja, du musst aber Folgendes bedenken. Das hat jetzt nicht nur mit dem Quantencomputer zu tun. Der Quantencomputer ist ja nur der konsequent nächste Schritt nach dem reinen Nutzen von irgendwelchen Siliziumchips, die nur Ja und Nein können, also 1 und 0, und mit einer für diesen Quantencomputer relativ geringen Geschwindigkeit arbeiten. Also da geht es einfach nur, nee, einfach nur ist falsch gesagt, aber da geht es im Wesentlichen um Durchsatzsteigerung. Aber KI ist ja genau das eben. Ein Programm letztendlich, ob das ChatGPT ist oder Schlag mich tot, Gemini von Google oder whatever, ein Programmcode zu haben, der in genau dieser Lage ist, trotz nur in Nullen und Einsen Dinge abspeichern und verarbeiten zu können, eben genau auch mit Wahrscheinlichkeiten und diesen Zwischenzuständen. Es ist nicht alles nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch so und so viel zigtausend Abstufungen von Grau oder vielleicht sogar Blau, Gelb, Grün, dass diese KI-Möglichkeiten so weit gediehen sind, dass man eben trotz nur 0-1-Verarbeitung diese Wahrscheinlichkeiten auch simulieren und damit eben auch Zwischenstufen im Verhalten dann erzeugen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen x-beliebigen Chat-Partner, der auf KI basiert, und wenn es nur ChatGPT ist oder auch von Google Gemini fragst nach bestimmten Sachen, die antworten dir ja sogar mit solchen Zwischenstufen. Also es könnte so und so sein, aber wenn du mich fragst so, allerdings ist es empirisch anders. Also das beherrschen die ja jetzt schon. Ne?
Ja, aber sie beherrschen es aufgrund von Datenbanken, die dort im Hintergrund liegen. Das heißt also, das ist noch keine irgendwie, das ist noch kein Bewusstsein.
Nee, Bewusstsein ist es nicht. Aber das ist genau eine Frage, über die sich die Wissenschaft ja gerade streitet. Braucht es, um KI insofern gefährlich werden zu lassen, am Ende wirklich eines Bewusstseins, wie wir es einstufen? Mit der Zusatzfrage, ab wann ist ein Bewusstsein nach unserer Definition ein Bewusstsein oder nur eine Vorstufe davon? Bis hin zu der anderen Frage. Auch ein Kind, auch du und ich, wir lernen ja nur aufgrund Erfahrungen, die wir in der Welt sammeln. Und all diese Chatbots und sonstigen, die basieren ja auf diesem LLM, also Large Language Model, sprich einer Monsterdatenbank, die alles Wissen dieser Welt im Zweifelsfall irgendwie anzapfen kann. Und dann aus einer Aneinanderreihung von empirischen oder auch, das ist dann das Gefährliche, erdachten und vorgeschobenen Erfahrungen, und dem aktuellen Geschehen in Kombination eine Entscheidung trifft. Und das machen wir ja als Menschen nicht anders. Du bist auf eine Art und Weise erzogen, du hast dies und jene Erfahrungen, du hast da und da mal eine Grenze durchbrochen oder bist vor eine Mauer gerannt. Und das bedingt ja alles deine Entscheidungen der Zukunft. Und ganz simpel runtergebrochen ist das ja in der KI nichts anderes.
Ja, ich meine, jetzt nochmal zurück, also weg von diesem Skynet und Terminator und so weiter, sondern mehr so, was nehmen wir durch KI, was nehmen wir durch Computer unseren Kindern eigentlich an Erfahrungen weg?
Oh, sehr vieles, wenn man sich
Weil.
darauf verlässt. Also genau das, die Möglichkeit, selber, selbstbestimmt, auch mit der Möglichkeit, mal eine Grenzerfahrung zu machen oder vielleicht auch mal einen Fehler zu machen und daraus zu lernen, genau diese Fähigkeit eben mal bei Null anzufangen bei irgendeinem Thema, sondern der Chatbot, der hinten die KI dran hat, beantwortet ja schon, bevor du selber in diese Erfahrungssituation kommst.
Eben, und das ist genau das, was ich meine. Wenn wir früher,
Ja.
also als Kinder, und ich habe es ja auch bei Lukas gesehen, der also seine erste, zweite, dritte Freundin dann hatte, wo ich dann gemerkt habe, dem ging es eigentlich überhaupt nicht darum, erstmal zu eruieren, was ist das überhaupt für jemanden und passt diejenige zu mir oder irgendwas, sondern es ging erstmal darum, geil, ich habe eine Freundin. Was ja auch gar nicht so schlecht ist in dem Sinne, weil so sammelt man Erfahrungen. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass wir unseren Kindern schon mitgeben, so nach dem Motto, bastel dir deine Freundin selber. Das heißt also, diese Erfahrungen, die wir früher gemacht haben und die wir eigentlich auch die ganze Zeit in unserem Leben, ich mache heute noch jeden Tag irgendwie neue Erfahrungen, nicht in partnerschaftlicher Hinsicht, sondern halt, aber dass eben genau dieses auch mal auf die Nase fallen, auch mal durch einen Kampf durchgehen und nicht dieses Gefühl von an der nächsten Lampe wartet schon die nächste Schlampe, so nach dem Motto, sondern einfach mal zu sagen, so und ich gehe durch diesen Kampf jetzt durch, ich fechte diesen Kampf jetzt aus. Das heißt also, wenn nicht direkt zu sagen, also ich bin Nichtraucher, also muss meine Freundin auch Nichtraucherin sein oder mein Freund oder mein Partner. Ich bin so und so groß, also muss mein Freund so und so viel größer oder so und so viel kleiner oder wie auch immer sein. Eben diese Erfahrung zu machen, auch mal zu sagen, so, ich war mit der zwar nur 3 Wochen zusammen, aber ich weiß jetzt auch, worauf ich eher achten muss und so weiter. Und das sind eben genau solche Sachen, wo ich im Moment das Gefühl habe, die Leute haben Angst davor und lassen sich das von einem Computer abnehmen. Und dazu kommt, ich habe Rio selber, ich habe Rio im Internet kennengelernt. Allerdings nicht über irgendwelche Portale, sag ich jetzt mal, Partnersuchbörsen oder so, sondern ich habe halt damals für so ein kleines Radio, habe ich ein bisschen moderiert und so habe ich Rio dann in einem Chat kennengelernt. Wir haben aber sehr schnell so gesagt, so und wenn wir uns schon kennenlernen, dann müssen wir uns auch treffen. So, und dann haben wir uns auch innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen oder sowas, haben wir uns dann auch getroffen. Aber was ich gemerkt habe, ist ganz einfach, wie leicht es ist, sich im Chat oder sonst irgendwo in einen virtuellen Charakter zu verlieben. Weil ich habe es gemerkt, weil sehr vielen damals auch im Chat ist es so gegangen. Dass die also gemerkt haben, Mensch, also mein Partner zu Hause, der ist irgendwie, der hört mir nicht zu oder wie auch immer, dann sind die in den Chat reingegangen und plötzlich waren da Leute, die ihnen eher zugehört haben, aber deshalb, weil diese Leute halt auch zu Hause niemanden hatten, der ihnen zuhört. Und statt an der Beziehung mit dem eigenen Partner zu arbeiten und zu sagen, so und da, das fechte ich jetzt durch und ich setze mich mit dem oder derjenigen jetzt zusammen und dann gehen wir hin und versuchen, dieses Problem zu lösen, dass wir öfter miteinander reden, dass wir auch mehr miteinander machen, dass meine Interessen auch seine Interessen irgendwo mit sind oder wie auch immer. Das fällt irgendwie durch dieses Online und dadurch, dass einem die ganze Welt offen steht, da habe ich die Angst, das fällt insbesondere für Kinder und Jugendliche, fällt das weg. Und dadurch berauben wir durch diese EDV den Kindern und den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen so viel, dass es eigentlich, ich sage jetzt mal, das ist in der Menschheit kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt. Finde ich
Also in der
zumindest.
Erfahrung des jeweils Einzelnen würde ich das direkt unterschreiben. Die Frage ist genau eben die, wie weit, ich sag mal, wird dann an verschiedensten Stellen eine KI dazu genutzt, um Fragen zu beantworten, um genau diese Konfliktsituationen zu umgehen. Das ist dann wieder die Frage eben der, also ich nenne es dann jetzt an der Stelle mal der KI-Kompetenz der Gesellschaft, ne? Die, die es sich einfach machen wollen, gehen genau diesen Weg, verlieren jede Entscheidungserfahrungs- und vielleicht auch irgendwie Handlungskompetenz. Aber das ist unter anderem ja auch diese Frage von Ethikkommissionen und, die derzeit behandeln, bis hin zur Frage, muss man ausnahmsweise mal doch wirklich politisch regeln, dass es bei dieser Wirtschaft, das am Ende der Kette geht es ja nur um Wirtschaftsinteressen, weil alle, die die KI betreiben, im Moment lupenreine Wirtschaftsunternehmen sind und das sind ja keine Altruisten. Dann zu begrenzen, wo und wie die eingesetzt werden kann, wo sich ja ausnahmsweise mal relativ schnell auch jetzt europaweit und sogar USA und so weiter auf der politischen Schiene vielleicht nicht einig, aber erkannt haben, dass das ein Problem ist, was sie vielleicht bei anderen Wirtschaftsthemen eher nicht hatten. Das wird aber spannend sein zu beobachten. Problem bleibt, auch wenn es juristisch und gesetzlich regelst, die mit dem Ganzen ohne irgendwelche Grenzen in Verbindung kommen, aber Schindluder damit vorhaben, die kriegst du damit ja nicht gefangen. Und die Tatsache, dass ChatGPT mittlerweile ja auch für Open Source erklärt wurde, also du musst für ChatGPT nicht mehr bezahlen, das macht natürlich gerade jetzt die Verfügbarkeit für den einen oder anderen, der dann auch nicht mehr Nachweis treiben muss, was mache ich damit, und der damit Schindluder betreiben will, letztendlich leichter. Und wenn man jetzt die drohenden Gefahren, also ich spreche bei IT grundsätzlich immer erstmal von Chancen, aber hier geht es tatsächlich schon um Gefahren, die dadurch abgeleitet werden, was in der kurzen Zeit, über die wir uns mit KI, seit der wir uns mit KI auseinandersetzen als Gesellschaft, was da schon an Sprüngen gewesen ist. Und wenn man dann bedenkt, wo das Ganze herkommt, nämlich letztendlich die ersten Maschinen, die irgendeine Art von Datenbank hatten und nicht nur eins zu eins die Datenbank wiedergeben konnten, sondern auch aus Kombination von Ergebnissen Ratschläge erteilen konnten. Also zum Beispiel in der Medizin, wenn ich mich richtig erinnere, sind die irgendwie in den 70er, 80er Jahren genutzt worden. Das ist 40, 50 Jahre her. Aber da begann das, und jetzt stell dir mal in den letzten 3, 4, 5 Jahren diese explosionsartige Geschwindigkeit, mit der das Thema nicht nur die Gesellschaft durchdrungen hat, sondern auch in allem Möglichen mittlerweile, ich sage jetzt mal, in der Mikrowelle angekommen ist. Das ist ja das eigentlich Schlimme, was dann jetzt, nachdem so eine Entwicklung begonnen hat, in den nächsten Jahren möglich ist. Und wie sehr wir uns dann mit der Langsamkeit von Gesetzen und der gesellschaftlichen Akzeptanz auf der einen Seite und der noch immer dann, wie das bei Techniken so ist, plötzlich sich noch weiter beschleunigenden Entwicklung auf der anderen Seite, wie das zusammenpassen soll. Also da muss man schon sagen, das ist schon ehrfurchtgebietend positiv ausgedruckt.
Ich habe da Angst vor. Ich habe da wirklich Angst vor. Es ist
Das
nicht
war jetzt
so,
eine
dass ich.
andere Umschreibung dafür.
Ja, das Problem dabei ist ganz einfach, dass ich sehe, was sehr viele Jobs werden in der Zukunft wegfallen, weil sehr viele Jobs durch eine KI erledigt werden können. Nehmen wir zum Beispiel mal Bankberater. Wenn eine KI dir wirklich auf die Kommastelle statistisch gesehen genau ausrechnen kann, ob du deinen Kredit zurückbezahlen kannst oder nicht, dann wird ein Bankberater überflüssig. Komplett überflüssig. Ganz im Gegenteil. So ein Bankberater ist dann im Endeffekt sogar eine Gefahr für die Bank, während die KI das Ganze viel genauer machen kann. Das ist die eine Sache. Die Leute, die sagen, ich will aber unbedingt meinen Bankberater haben, die sterben mit der Zeit sowieso langsam weg. So, und dieses Zwischenmenschliche, Bankberater, Versicherungsberater, alles, wo du überhaupt beraten werden kannst, es sei denn, es geht irgendwo um Psychologie, aber selbst das wird irgendwo der nächste Schritt sein. Wenn das alles wegfällt und unsere nächste Generation wächst genau damit auf. Das heißt also, die müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie sie aussehen und wie sie rüberkommen und über Körpersprache und was weiß ich, dann, wenn sie sowieso nur einer KI gegenüber sitzen und das Ganze sowieso nur online funktioniert. Dann ist dieses Ganze, irgendwann werden die zur zwischenmenschlichen Beziehung vielleicht überhaupt nicht mehr fähig sein, weil denen die KI oder der Computer oder wie auch immer sowieso alles abnimmt. Und dann sind wir irgendwo an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, ja, dann helfe uns Gott, oder?
Das kann durchaus sein, und das wird spannend sein zu beobachten. Es kann aber jeder und jeder Einzelne mit dem eigenen Verhalten mit beeinflussen, indem man sagt, okay, ich sage meiner, keine Ahnung, Siri oder meinem Google Assistant, mach's Licht an und aus, aber darüber hinaus nutze ich es nicht. Nur, das ist ja das Problem. Die Gesellschaft, ist ja bequem und nutzt eben alles, was möglich ist.
Ganz
Und die
abgesehen davon,
Konzerne befeuern das.
dass du sowieso nicht weißt, was deine Siri oder dein Google Assistant oder deine Alexa oder wie auch immer alles abhört.
Gut,
Was
das ist
ist ja
ja
ganz?
einfach. Das ist ja einfach. Die hören alles ab. Das ist ja an einer ganz an einem Kleinigkeit ist das ja schon klar. Und zwar konntest du vor Jahren ja schon, statt gerade bei der Alexa zu sagen, also Alexa, tu dies und jenes, konntest du ja erst den Befehl aussprechen und dann Alexa adressieren als Befehlsempfänger. Das ist ja insofern der Beweis dafür, dass alles, was vor dem Zauberwort Alexa gesagt wurde, schon aufgenommen und mitverarbeitet wurde. Denn in der Vergangenheit nachhören konnte das Ding auch nicht. Und das macht es heute nicht. Also alles, was du sprichst, wird automatisch übertragen und im Zweifelsfall mit irgendeinem Befehl dann erst aktiviert. Aber übertragen ist ja laut den Datenschutzrichtlinien von allen den Großen nicht gleich mit auswerten. Die Frage ist, glaubst du dieser Aussage, dass es nicht ausgewertet wird? Ich nutze es auch, aber ich glaube der Aussage nicht. Ich bin mir darüber aber klar.
Ja, ich meine, ich selber muss sagen, ich habe keine Alexa und
Ich auch nicht.
ich habe dieses Google Assistant auf meinem Rechner auch ausgeschaltet. Das kann man nämlich ausschalten. Das heißt also, ich brauche keine Spracheingabe, sondern ich gehe halt hin und tippe was ein. Was natürlich auch dann dementsprechend alles, was ich suche, wird sowieso dementsprechend verwertet. Aber wovor ich Angst habe, ist ganz einfach, wenn die jetzt anfangen und wie gesagt, also über solche Chatbots fangen die ja an, die KI empathisch zu machen. Und sie fangen an, sie so empathisch zu machen, dass ein realer Partner gar keine Chance mehr hat, weil er so empathisch wie so eine künstliche Intelligenz irgendwann gar nicht mehr sein kann. Das heißt also, diese Reibungen, wenn die anfangen bei der KI und was weiß ich, diese Reibungen da rauszunehmen. Und du hast mit deinem Partner ja automatisch, du wirst mir nicht sagen, dass du dich noch nie mit deiner Frau gestritten hast.
Doch.
Du hast dich noch nie mit deiner Frau gestritten?
Naja, mal diskutiert, aber
Diskutiert, ja.
ja, wirklich, also gestritten oder gehämmert haben wir uns tatsächlich noch nie in den 16 Jahren.
Ja, ich rede jetzt auch nicht davon, dass einer den Baseballschläger rausgeholt
Nein, das
hat.
mal, aber nö, also wir machen das immer ganz einfach. Ich bin der Meinung meiner Frau und dann ist gut.
Ach so, einer bist du.
Nein, da wird schon mal ausdiskutiert. Das gehört sich ja auch so, wenn man unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ansichten, aber die Wahrheit liegt im Regelfall in der Mitte und nicht bei einem von beiden.
Ja, und
Das ist eigentlich die ganze Methodik.
bei mir war es halt so in meiner ersten Ehe und deshalb habe ich gesagt, diese Scheiße machst du nicht noch einmal. Das heißt also mit anderen Worten, ich diskutiere gerne, ich diskutiere sehr gerne. Aber ich muss nicht für alles einen Kompromiss finden. Das heißt also, es gibt Sachen, wo also Rio dann in dem Sinne, ich sage mal in Anführungsstrichen, gewinnt, wenn es jetzt zwei grundlegend verschiedene Dinge gibt. Es gibt aber auch Sachen, wo ich gewinne. Und es ist nicht so, also wie die meisten Männer, die in einer Beziehung sind, die verblöden halt mit der Zeit. Die also dann sagen so, also Happy Wife, Happy Life und aufgrund dessen lass die mal machen und nee, 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 nee. Dazu habe ich nicht geheiratet, deshalb. Und wie gesagt, also wovor ich Angst habe, ist ganz einfach, dass das irgendwann halt das Zwischenmenschliche komplett rausnimmt. Und dann leben wir alle noch nur noch in unseren Einzimmerbuden und naja, wir werden sehen, was da passiert. So, ich wollte, das war zumindest das, was ich nochmal so in Richtung Zukunft anmerken wollte, weil wir hatten ja das Thema Zukunft schon vor 2 Folgen.
Genau, ja. Ja, ich denke, das ist auch ein Thema, das wird uns vielleicht über die nächsten Folgen auch immer noch mal wieder begleiten, weil da gibt es ja so viel, was aktuell passiert. Das muss man immer noch mal so ein bisschen, ich glaube, wieder wachrufen.
So, und eine kleine Frage, weil wir sind mittlerweile schon wieder bei über einer Stunde.
Oh, jetzt müssen wir dann tatsächlich zum Ende kommen, sonst hört das keiner bis hierhin.
Eben. Glaubst du an Geister?
Da, nicht direkt an Geister, aber wie man immer so schön sagt, an die Geister in der Maschine. Das ist jetzt auch wieder so ein Thema KI und Technik. Ne, daran glaube ich, aber es gibt keine Kobolde in meiner Welt.
Nein, aber was ist mit den Leuten, die gestorben sind? Glaubst du, dass die irgendwo immer noch auf dich gucken? Oder sind die irgendwo, weil du bist ja ein gläubiger Mensch, christlich gläubiger Mensch.
Ja.
So. Das heißt also, dass diejenigen, die da in ihrem Himmel oder wo auch immer sitzen, zur Rechten Gottes, dass
Nee,
die
das ist
trotzdem.
Jesus, ne? Also Jesus Christus sitzt
Also.
zur Rechten Gottes, aber nicht die normal, in Anführungsstrichen normalen Verstorbenen.
Ach, das ist
Also
es.
vielleicht begleiten die einen unterbewusst aus einem selber heraus, aber sie sitzen jetzt nicht buchstäblich auf der Wolke und lenken mit den Fäden die Geschicke ihrer Nachkommen. Das glaube ich
Also,
nicht.
die haben nirgendwo so einen Pip-Boy, wo die sich angucken, was macht eigentlich der Torben jetzt gerade oder sowas
Hm,
in der
ich
Richtung.
glaube nicht so richtig dran.
Und das also, ich sage jetzt mal, über Außerirdische können wir ja lange sprechen, weil Außerirdische gibt es, aber es wird sie wahrscheinlich nicht hier geben. Aber die Chance ist relativ hoch, dass es irgendwo im Universum noch ein paar Planeten gibt, die auch Leben haben.
Also es wäre sehr vermessen, wenn wir paar People hier auf diesem kleinen Mini-Planeten Erde davon ausgehen, bei Abermilliarden von anderen Planeten, dass wir die einzigen sind.
Eben, erstens mal das, aber es ist auch genauso vermessen, dass also und zu glauben, dass von irgendwelchen Planeten die Leute gerade hier auf unsere Erde gekommen sind und haben dann den Leuten da gezeigt, obwohl sie selber in der Lage waren, Raketen alles drum und dran zu bauen, dass die den Leuten dann hier gezeigt haben, wie man Steine übereinander stapelt, dass es wie eine Pyramide aussieht.
Ja gut, das ist ja die Erich von Däniken-Theorie, ne? Ich will es mal als solche bezeichnen, weil der hat darüber in der 93,7 Bücher geschrieben.
Eben. Ja, ich habe selber von ihm ein paar Bücher hier stehen. Es ist sehr, aber da kann ich mir auch genauso gut irgendwie Star Wars, Star Trek oder sonst was angucken. Das ist genauso realistisch wie das, was dieser Mann schreibt. Aber was
Ich
ich
finde es
meine,
aber interessant zu lesen, das muss ich
es ist
zugeben.
interessant. Natürlich, Star Wars und Star Trek sind auch interessant.
Ja, richtig. Aber ich sag mal, da sollten wir vielleicht mal einfach mal nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Also Erich van Däniken, ob der dann irgendwelche Inka-Malereien oder Bauwerke und so weiter in Beziehung setzt zu anderen Dingen. Also die Theorie, bei manchen denkt man, Moment, das könnte schon so sein. Ja? Also ich finde das schon freaky, aber was hat das jetzt mit Geistern zu tun?
Nein, weil ich von Außerirdischen irgendwie so, weil du von der Maschine, von Geist in der Maschine
Ach
angefangen
so,
hast und sowas. Nee, was ich meine, ist ganz einfach, ob du daran glaubst, dass irgendwo es tatsächlich irgendwie verwunschene Hotels, verwunschene Orte oder sonst irgendwas gibt.
Nö. Also du meinst jetzt so wie in manchen Filmen, dass dann hier irgendwelche Geister im Kamin oder in der Wand leben und
Ja,
also
genau sowas.
ob böse oder gut, sei mal dahingestellt. Also, nee.
Dieses
Nee, glaube ich nicht.
Nee. Würdest du zum Beispiel, wenn du wüsstest, da ist irgendwie so, sag ich jetzt mal, da ist so ein Haus, das Haus ist verlassen und in dem Haus sind 15 Leute umgebracht worden. Würdest du in diesem Haus übernachten?
Naja, also das hat aber mit Geistern nichts zu tun, sondern vielleicht mit einem Kriminalitätsschwerpunkt. Aber
Nein, wenn du wüsstest, da steht also draußen vor der Tür steht jemand, der also da nicht hingeht und dort, dass du nicht nachts mit einer Axt dann von außen irgendwie, dass da keiner reinkommt. Es wird also vorher untersucht, oder besser gesagt, da wird mal durchgelaufen, dass da auch keiner ist und die Tür kannst du auch abschließen und so. Aber du weißt halt, das ist so ein sogenanntes Horrorhaus, also so ein Geisterhaus, weil da gibt es ja weltweit, du kannst ja. Wenn du jetzt Creepypasta oder sowas im Internet suchst, da gibt es Tausende oder Hunderte zumindest von Horrorhäusern, wo also immer wieder irgendwas passiert sein soll und wo man immer wieder die Geister von was weiß ich gesehen haben will und so weiter. Würdest du in so ein Haus reingehen und würdest du alleine in so einem Haus übernachten?
ich habe mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, aber auf jeden Fall würde mich nach dem jetzigen Stand eine Story, die in der Vergangenheit mal herrschte, nicht davon abhalten.
Das heißt also, da hättest du kein Problem mit.
Ich denke nicht, nö. Also ich wusste nicht, dass man solche Häuser buchen kann.
Kann man.
Okay. Werde ich mich mal schlau machen.
Also zumindest in den USA, ob es hier in Deutschland auch solche Häuser gibt, weiß ich nicht. Aber in den USA kann man solche Häuser buchen. Und
Also in
ja.
meiner Welt wäre das jetzt eher so eine Art Tourismusfalle. Also es ist ja bewusst dann creepy irgendwie gemacht, damit irgendwelche Leute, die auf sowas stehen, da hinkommen und genau da übernachten. Und dann am besten wird dann auch noch hinter irgendeiner Wand mit irgendeinem Special-Effekten Geräuschen, Kratzen, Bewegung oder sowas simuliert, damit die auch mal richtig schön einen Stift in der Hose haben und auf der anderen Seite nächsten Morgen sagen, boah, ich hab's überlebt. Also, ich weiß ja nicht.
Ja, wir hatten doch hier in der Gegend direkt in Höxter, wir hatten doch dieses Horrorhaus von Höxter.
Ist das so?
Ja, wo also Frauen da umgebracht worden sind in einem Haus von einem Pärchen.
Ja, okay.
Hast du nicht mitbekommen?
Ja,
Horrorhaus,
doch, aber ich wusste nicht. Kann
Horrorhaus
man
von
das jetzt
Höxter.
buchen, das Haus?
Nee, das ist mittlerweile abgerissen worden, dieses Haus. Wenn dir jetzt einer gesagt hätte, so nach dem Motto, dieses Haus, also du wohnst zu Hause, aber dir hätte einer dieses Haus geschenkt und du würdest dann sagen, würdest du dieses Haus nehmen und würdest du dieses Haus dann umbauen und würdest du da drin wohnen wollen? Obwohl du wüsstest, dass im Keller so und so viele Leute umgebracht worden sind.
Also ich würde da prinzipiell voraussichtlich nicht drin wohnen wollen, aber nicht, weil da Leute drin umgebracht wurden, sondern weil im Prinzip das ganze Umfeld, was dieses kennt, im Zweifelsfall es schräg angucken würde und vielleicht nie zu Besuch käme oder nicht helfen wollen würde. Aber mich persönlich würde das, glaube ich, nicht jucken, weil dadurch, dass vorher irgendwelche Durchgeknallten da gewohnt haben, ist ja dieses Gemäuer, die Wand, vor der ich stehe, die Tür, durch die ich schreite, ja nicht besser, schlechter oder sonst was als die vom Haus daneben.
Ich nehme mal an, so Horrorfilme oder so sind auch nicht eins, ne?
Nö. Also sowas, ich kenne jetzt hier, also begrifflich beziehungsweise vom Namen her, ich kenne jetzt hier die Geistervilla und so weiter, an die musste ich vorhin typischerweise denken, als du das ansprachst, aber
Ich
das
rede
ist
jetzt
ein
von so
Genre,
Sachen
was mich nicht reizt.
wie S zum Beispiel, ach Quatsch, wie zum Beispiel Shining von Stephen King. Ein ganz berühmter Film, toll gemacht, Stanley Kubrick, 1980, glaube ich, gedreht. Hast du aber nie geguckt, ne?
Habe ich tatsächlich geguckt, aber ich glaube, damals im Wesentlichen, also das war irgendwann bestimmt schon in diesem Jahrtausend, als er schon gut abgehangen war, der Film. Da ist doch hier der Dingens, der Hauptdarsteller, der
Jack Nicholson.
Jack Nicholson, Dankeschön. Ich wollte dauernd Bob Hoskins sagen, aber Jack Nicholson meinte ich.
Also ich muss sagen, ich habe bei diesem Film, also zumindest als dieses, du hast den Film ja nämlich mal an, wenn du ihn erst vor kurzem geguckt hast oder wie auch immer, wo dieser Junge da mit dem Dreirad da durch die Gänge von diesem Hotel flitzt und wo der da um die Ecke kommt und da stehen dann diese beiden Kinder, willst du mit mir spielen? Oder mit uns spielen oder spielen mit uns. Im nächsten Moment sieht er dann diesen Flur voller Blut, wo also die Kinder dann mit der Axt umgebracht worden sind von ihrem Vater. Und im nächsten Moment wieder die beiden Kinder da hinten, spielen mit uns. Ist dir da nicht ein Schauer über den Rücken gelaufen?
Ja, das schon, aber das hat doch damit, wenn du hinterher dann in dieses Haus hineingehst, erstmal damit wenig zu tun. Also, das ist natürlich cineastisch und regieführungsmäßig und von der Dramaturgie her perfekt gemacht. Aber am Ende der Kette ist ja das Haus selber, wenn es jetzt in echt wäre, nur der Platz, aber nicht die Handlung.
Ja, nur bei mir ist es so, dass wenn ich gucke sehr gerne Horrorfilme, ich gucke auch eine ganze Menge an Horrorfilmen, ich gucke auch Horrorfilme, die eigentlich, wo ich nachher gedacht habe, was war das denn jetzt? Aber wenn ich dann zum Beispiel irgendwo, zum Beispiel durch so lange Gänge von so einem Parkhaus laufe oder sowas, dann habe ich automatisch irgendwie wieder so Szenen aus bestimmten Filmen im Hintergrund und dann werde ich auch automatisch einen Schritt schneller, wo ich mir denke, so, geh mal, mach mal.
Da sind wir aber beim Thema Angstorte. Das ist nochmal auch ein anderes Thema für die Stadt Hofgeismar. Sollten wir vielleicht auch mal uns auf die Themenliste schreiben. Als Kompasskommune, wo habe ich und aus welchen Gründen Angst? Das sind ja nicht unbedingt Orte, wo empirisch oder auch von sonstigen Dingen her nachgewiesen ist, dass da jemals irgendwas passiert oder passieren könnte, wo aber das Gefühl eben entsprechend ist. Oder umgekehrt, wo ich mich sicher fühle, sind schon 23 Leute umgemeuchelt worden. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir heute nicht mehr bewältigen mit über eineinviertel Stunden.
Genau. So, ich würde sagen, wir brechen jetzt hier an dieser Stelle ab. Es hat mich halt nur mal interessiert, weil ich halt ein Horrorfilm-Freak bin und ich halt einer von denjenigen bin, die also als Kind auch schon Angst hatten, irgendwo in den Keller reinzugehen oder wie auch immer. Und heute ist es noch teilweise so, wenn ich also irgendwo an dunkle Orte komme, wo noch nie im Leben was passiert ist und wo ich auch genau weiß, da ist kein Monster oder sonst irgendwas. Aber trotzdem dieses wohlige Gefühl, es ist schon so ein
Ja, aber das
Schauer,
steckt.
der einem über den Rücken läuft und wo man dann doch denkt, was ist, wenn das, was du glaubst, eigentlich gar nicht stimmt?
Aber das steckt natürlich in den Menschen grundsätzlich drin. Also da sind wir jetzt natürlich wieder eigentlich bei der und der Evolutionstheorie, ne? Also wir sind ja früher, bevor wir dann vom Baum gestiegen sind und irgendwie plötzlich in der Lage waren, aufgrund eines gewachsenen Großhirns dann uns Waffen zu bauen, waren wir ja reines Fraß für irgendwelche anderen Karnivore. So, und die haben natürlich in dunklen Ecken gelauert. Und das kann man witzig finden oder nicht, aber in unserem Stammhirn ist das bis heute verankert. Das ist im Prinzip die Basiserklärung neben Lebenserfahrung, Erziehung und die Spinne ist ganz gefährlich und eklig und das Dunkle ist gefährlich und sowas alles, ne?
Ja, aber hilft dir das in solchen Situationen, wenn du weißt, dass es eigentlich bloß eine chemische Reaktion im Gehirn ist, hilft dir das dann weiter? Ist dann der Schauer
Mir
beim
hilft es
Rücken weg?
weiter, weil ich weiß, dass, nee, das ist nicht weg, aber ich kann ja dann qua Verstandes sagen, ja, das ist zwar ein doofes Gefühl, aber hier ist noch nie was passiert, warum jetzt?
Ja, es ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich finde, ja, gerade bei Horrorromanen, Horrorfilmen und so weiter. Ich habe ja auch meine Stephen Kings gelesen bis zum Abwinken. Ich finde es schön. Ich finde es, so blöd es klingt, ich finde es toll. Weil es hat irgendwie sowas so nach dem Motto, es gibt mehr, es gibt, vielleicht gibt es mehr als das, was wir uns vorstellen können. Und auch damals, als meine Großmutter gestorben ist und ich dann nachts wach geworden bin und habe da diesen Stift über den Tisch rollen hören und so. Ich weiß ja bis heute nicht, habe ich das nur geträumt oder ist das tatsächlich passiert. Aber es gibt einem so ein bisschen, also mir zumindest so ein bisschen Demut vor dem, was sein könnte.
Das mag so sein, ja, das ist so.
Und deshalb, gut, ich bedanke mich bei den Zuhörern. Wir machen gleich einen neuen Termin aus.
Genau.
Und ich überlasse dann dem Torben das Schlusswort, weil ich mache sowieso einmal in der Woche ein Schlusswort. Dann darf der
Das
Torben
Wort
das
zum
jetzt machen.
Sonntag
Das
sozusagen.
Wort zum Sonntag.
Ja, das übernehme ich sehr gerne, mein lieber Markus. Ja, nach einer Sendung mit ungefähr gefühlt einem Dutzend Themen, komplett bunter Blumenstrauß, bis hin zu KI und auch Horrorfilm-Szenarien, mit der Hoffnung, dass wir hier keinen Horrorfilm hinterlassen haben, keinen akustischen, darf ich mich für euer aller Aufmerksamkeit bedanken. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, vielleicht dann mit schönen Erfahrungen aus verschiedenen Märkten, Events, aus dem Viehmarkt oder was euch allen ansonsten über den schönen Monat Juni hin begleitet hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.